Sport. Anders. Anders. Direkt. Direkt. Unsportlich. Unsportlich.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu der 122. Ausgabe vom Unsportlich-Podcast, präsentiert von Tape Design, der Nummer 1 Grip und Performance Socken für deinen Sporttribun.
Überzeug auch du dich und geh auf tape-design.ch und profitiere mit dem Code UNSPORTLICH von 20% Rabatt. Bleib nicht länger unsportlich und verbessere auch du deine Performance mit
Tape Design.
Der heutige Interviewgast, der braucht auch sehr viel Grip.
Der braucht unheuer viel Grip.
Sehr viel Grip.
Genau, wir haben ja schon mal einen Herr gehabt, Lukas Mur, der ist auf 2 Rädern unterwegs. Heute haben wir einen in der Leitung, der ist auf 4 Rädern unterwegs und das ist der Neil Gianni. Man müsste vielleicht noch sagen, Formel E fährt der Herr und bisher haben der Schneck und ich zweimal über Formel E geredet und der Tribun ist dort nicht dabei gewesen. Im wichtigsten Moment, wenn es um Formel E geht, und zwar ums Interview, ist er für einmal da. Lassen wir doch rein, was er zu erzählen weiss.
Eine nach dem anderen Front hat ihr Holz.
Also alles, was ich gekauft habe durch die Party, ist heute noch bei mir im Kühlschrank.
Ausgefäbelt und ausgeschissen.
Mit seinem umwerfenden Lächeln hätte der 36-Jährige mit indischen Wurzeln Bollywood nach Belieben können unsicher machen. Er hat sich dagegen entschieden und gehört dafür zu der absoluten Weltspitze im Motorrennsport. Er war jahrelang Formel-1-Fahrer, hat 2016 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die Langstrecken-Weltmeisterschaft gewonnen und gibt in der nächsten Saison mit Porsche sein Debüt in der Formel E. Zur perfekten Vorbereitung ist er heute bei uns im Interview. Liebe Unsportlich-Fans, der Neil Gianni.
Hey! Hallo.
Ein kurzes Feedback zum Intro.
Ist es richtig, dass du eigentlich deine erste Karriere Bollywood gewesen wärst?
Also ich habe ein paar Bollywood-Filme gesehen, als ich jung war, aber ich war nicht so ein guter Sänger. Nein, das hat nicht materialisiert, leider.
Bist du vielleicht allenfalls ein besserer Gamer gewesen und hast mehr Mario Kart verfolgt?
Genau, das war definitiv so.
Wie gut bist du im Mario Kart heute? Also wir drei sind all der Meinung, wir sind die besten Mario Kart-Fahrer von dieser Welt. Bist du besser als wir?
Ja gut, es behauptet immer jeder, dass er selber der Beste ist. Aber ich glaube, ja, ganz auf dem neuesten Stand bin ich also nicht mehr. Weil jetzt spiele eigentlich, wenn ich etwas spiele, spiele ich nur noch FIFA.
FIFA? Okay, oh, FIFA.
Haben wir ein kontroverses Thema aufgegriffen letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Juventus Turin hat mit Pro Evolution Soccer einen Vertrag abgeschlossen und es gibt jetzt keine Juve mehr auf FIFA. Die heissen jetzt dort Piemonte Calcio. Was haltest du von dem?
Oh, verrückt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist schade, weil ich habe viel Juve gespielt.
Ja, jetzt nicht
mehr. Mist, ja, schade.
Gut, also Neil, dann müssen wir gerade noch kurz da schnell einhaken. Ich bin der Fußball, selbsternannte Fußballexperte von Unsportlich. Was ist dein Favorite Team und welche Liga verfolgst du?
Also verfolgen tue ich nicht spezifisch irgendeine Liga. Ich schaue meistens Champions League schauen und so. Aber von den Teams her, ich habe lange immer wieder Juve gespielt auf FIFA oder Dortmund. Die zwei eigentlich.
Ja, kann man nehmen. Tönt einigermaßen sympathisch. Wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, Manchester United, Chelsea oder Man City, dann hätte ich gesagt, dann hänge ich jetzt ab. Aber so, nein, ist das völlig in Ordnung, selbstverständlich.
Nein, mit denen kann ich irgendwie nicht so spielen, weil ich bin ja technisch bin ich nicht überdurchschnittlich begabt beim Ding. Ich habe da nicht alle Tricks und dort...
Beim Knöpfli drücken, oder?
Die stehen irgendwie ein bisschen komisch, da musst
du
immer...
So du brauchst so ein bisschen Brecher in dem Fall mehr,
he? Ich brauche die einfach für den Säcken. Einen Pass schicken.
Aber eben, du bist jetzt vielleicht nicht so der Gamer, wie du jetzt selber sagst, aber in etwas anderem bist du sehr gut. Und wir haben dich natürlich zu uns eingeladen, weil du in dem Gefährt auf 4 Rädli so stark bist. Kannst du uns mal sagen, wo das deine Anfänge genau sind?
Ja gut, Motorsport fährt eigentlich bei allen fast mit Go-Kart an. Und ich bin ja da im Seeland aufgewachsen, gerade in der Nähe von Lies. Und da ist die Kartbahn, gerade auch Swiss Atlas, wo Chassis herstellt und sehr erfolgreiche Chassis herstellen und dort das eine und das andere ergeben. Und meine Eltern, die gerne Autos haben.
Was für Autos stehen denn bei deinen Eltern in der Garage?
Das wollte ich jetzt sagen, wollen fragen.
Alles Gleiche gedacht.
mein Vater hat schon immer verschiedene Autos gehabt, aber auch eben viele Porsche sind immer verschiedene, immer gerne gehabt. Und also ich glaube, meine erste Reise mit meinem Vater, da bin ich etwa 2 Jahre alt gsi, ist im 911er hinten innen gsi, bis auf Spanien aber 1986 oder so.
Wahrscheinlich ein wunderbar klimatisiertes Auto, das du mitgefahren bist.
Genau, und hinten drinnen, aber hinten drinnen ist nicht so wie heute, weißt, mit Kindersitzen, wo sie alle übertriebene Sicherheit verursachen wollen, sondern schön aus einer Wäschezeine ein schönes Bettchen gemacht. Und das hat ganz gut geklappt und ich lebe heute noch, oder?
Also du hast den Motorsport eigentlich im Blut, kann man das so sagen?
Ja, also ich bin sicher damit aufgewachsen, so zu sagen. Kann man schon so sagen.
Gehen wir doch mal in deinem Karriereleiter Stufe weiter. Du hast gesagt, Go-Kart ist eigentlich der Anfang von allen, die das betreiben. Wie ist es nachher weitergegangen bei dir? Wie hast du nachher den Trick gefunden, zum Beispiel in Formel 1 oder auch nachher später, dass du 24 Stunden rumfährst in Le Mans?
Ja, also es war so gewesen, bei Go-Kart sind wir gefahren als Hobby. Nachher sind wir mit 16 habe ich angefangen Formel fahren. Das sind so also die kleinen, ich sehe aus wie Formel 1, aber sicher für 16-Jährige, das heisst, sie gehen noch nicht ganz so schnell.
50erli.
Und das hat nachher relativ gut geklappt. Dann haben wir noch eine Serie mehr gemacht und das war dann mit 17 gewesen. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Make-or-Break-Punkt gewesen, dann kann man sagen. Weil das hat dann entschieden, ja, geht man jetzt weiter oder nicht, weil es wird ja dann eine finanzielle Frage, weil das muss man alles immer finanzieren. Und das war aber ein sehr gutes Jahr. Bin ich dann Zweiter in der Europameisterschaft geworden. Habe auch Leute eben dann geschlagen wie, wer kennt man heute, Kubica ist dort gewesen, Hamilton.
Also ist das der gute Herr Hamilton, der mittlerweile jedes Jahr lang die Formel 1 gewinnt?
Genau, der war zum Beispiel dort gewesen.
Hoppla.
Und das war nachher, gewesen, als ich ja, mit 17, 18 und dann habe ich gerade dann als schon mit 17, ich war dann noch in der Schule gewesen, eigentlich, habe ich dann einen Formel-1-Vertrag bekommen. Also verschiedene. hat mir McLaren angerufen, Williams und eben auch Sauber. Und das dann dort haben wir gedacht, ja, Sauber, Testfahrervertrag.
Tönt Sauber, hä?
Tönt Sauber. Also dort, wo eigentlich die meisten Leute noch nicht mal ihr Billett haben, bist du eigentlich schon sauber in der Strecke rumgefahren gewesen, hä?
Also ja, ich habe nachher mein unterschrieben gehabt, ein Jahr später, da bin ich gerade, ja, paar Monate hatte ich nur mein Billett gehabt, ja.
Oder wie ihr zu Bern sagt, also, Spermi, oder? Ist das, Spermi. Gell, ja. Spermi.
Gut, jetzt muss ich gerade noch anhaken. Also bist du nachher dazu sauber gegangen. Bereut man das so im Nachhinein, dass man da zu einem Rennstall gegangen ist, der vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist wie jetzt McLaren?
Oder das ist immer so eine Sache, das sind immer sehr schwierige Entscheidungen, wo man sehr viele Sachen und Faktoren muss einberechnen muss. Weil, wie wir ja alle wissen, geht es im Sport nicht nur immer um den Sport, sondern auch ein bisschen um taktische Manöver und ein bisschen Politik. Und wahrscheinlich im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen, man hätte vielleicht bei McLaren etwas gemacht, weil die haben eben damals auch angerufen, weil die halt das so getroffen haben, der Hamilton noch dort in der Serie war. Und, aber das ist, ja, ich denke schlussendlich, das kann man vielleicht so sagen, aber andersrum würde ich sagen, man kann es eben nicht so sagen, weil dank dieser Entscheidung bin ich auch heute wieder bei Porsche. Also es nimmt alles einen anderen Geschichtsverlauf dann. Und darum ist, glaube ich, alles gut gewesen, wie wir es entschieden haben.
Seid ihr der Hamilton mittlerweile irgendwie tägliches SMS, seid ihr dir danke, dass du ihm quasi Karriere lanciert hast und nicht versaut hast in dem Sinn?
Nein, ich glaube, der hat auch sonst seinen Weg gemacht.
Also was ich mich jetzt gefragt habe, eben, du hast jetzt gerade gesagt, bei Porsche und einen Vertrag, Formel E, das ist ja jetzt nicht ganz dasselbe wie jetzt Formel 1 oder sonst Le Mans Strassenrennen. Ist das nicht eine grosse Umstellung, wenn man dort mit den Elektroboliden rumfährt?
Mal, das wird eine sehr grosse Umstellung für mich, aber auch für Porsche, weil das ist das erste Mal, wo sie eigentlich in eine Serie einsteigen, wo 80% vom Auto gleich ist wie von den anderen Teams oder Herstellern. Und das heisst, sie können eigentlich nur 20% kann man selber entwickeln, diesem Auto. Und das ist natürlich dann schon sehr begrenzt.
Wenn man jetzt da gerade mal schnell mit dem Formel 1 vergleicht, wo wir ja eigentlich wissen, McLaren und Ferrari oder auch Red Bull, die fahren in der eigenen Liga. Wie viel ist dort vom Auto effektiv gleich? Wenn du sagst 80%, nichts?
Nichts. Die Elektronik ein bisschen etwas ist vorgegeben, aber nicht viel. Aber sonst, also ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Etwa 90% vom Auto sind selber entwickelt, 10% ist etwa gleich.
Was heisst denn das für den Rennfahrer? Also ich meine, wie viel Ausschlag macht es denn noch, ob jetzt du einen Hamilton hast oder sonst irgendeinen?
Ja gut, wenn sie natürlich so richtig, wenn es um die letzten Zettel geht, dann macht es eben doch einen Unterschied. Und er hat ja zum Beispiel jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt, dass er gerade um den Zettel die Pole hat geholt und darum vorne können starten und er wird schwierig zu überholen. Also ein Unterschied bringt das schon trotzdem schlussendlich, weil auch wenn 90% vom Auto gleich, also nicht gleich, sondern unterschiedlich sind, sind zum Teil die Lösungen anders, aber die Zeit ist relativ nah beieinander.
Gut, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das ist vielleicht Platz 1 bis 4, wo es so ein bisschen um Zentel genau geht. Also alles, was hinten raus ist, da ist einfach jeder, der in einem Alfa Romeo Auto rumfährt, oder weiss ich was. Gibt es übrigens Alfa Romeo Racing?
Sauber jetzt, oder?
Genau, ehemalig Sauber. Die sind chancenlos.
Gut, das ist eigentlich das Ferrari Junior Team, muss man ja sagen. Die haben ja sehr viel von Ferrari. Ja. Wird ja auch,
das ist uns natürlich okay bekannt.
Darum sage ich es auch.
Ja, aber du hast es einfach noch mal betonen.
Aber wie ist jetzt, aber wie ist denn der Umstieg für den Fahrer, sagen wir jetzt mal, eben, du wechselst das Team und du hast jetzt gesagt, eben, der Bolide ist eigentlich komplett ein anderer. Ist der Einstieg dann im neuen Team schwierig am Anfang oder geht die Umstellung schnell?
Ja, das wird sehr schwierig für uns als Porsche jetzt in Formel E. Im ersten Jahr, weil ein Teil können wir einfach nur über Erfahrung holen. Weil man muss auch so sehen, das Spezielle der Formel E ist ja, dass die Serie, die fährt nur an einem Tag. Das heisst, die Pisten bestehen nur einen Tag. Das heisst, wenn wir gehen testen, wir können jetzt nicht auf eine Piste, wo wir Referenzzeiten haben. Mhm. Sondern wir müssen irgendwo testen, müssen hoffen, dass das, was wir entwickeln, die richtige Richtung geht. Aber wissen wir es eigentlich erst beim ersten Rennen, was wir entwickelt haben, ob das funktioniert.
Also das heisst,
macht sicher noch einmal schwieriger für uns.
Das heisst, wenn wir das richtig interpretieren, das Rennen, das Qualifying und all das findet alles am gleichen Tag statt. Du hast eigentlich null Möglichkeiten, um die Pisten vorher zu testen.
Genau, das ist alles an einem Tag und dann, also die Pisten kannst du nicht testen. Darum ist es sehr wichtig und dann kommen wir wieder aufs Gamen zurück.
Sehr gut.
Mario Kart.
Heutzutage ist es enorm wichtig, dass man einen guten Simulator hat, Teams. Und dann werden die Pisten gescannt, 3D, mit jeder Bodenwelle vorher. Und dann wird das Modell gebaut von diesen Pisten. Und dann muss man dort trainieren, dass man, wenn man dann an diesem Renntag ist, wenn ich auf die Piste kommt, das erste Mal überhaupt, aber sich eigentlich schon fast wieder heim fühlt.
Dass man dann den Bananen, die rumliegen, den Bananenschalen gut ausweichen kann, oder?
Genau, und alles und so weiter. Und der Donkey Kong auch schön grüßt.
Hast du auch so Giftpfeil oder irgendetwas dabei? Oder so, weißt du, kann man doch Ballone abschiessen bei Mario Battle?
Du musst ja mal schauen auf Instagram, Formel E Instagram. Die haben immer wieder so Mario Kart-mässige Sachen. Und auch Videos. Und das ist schon etwas, an woran sie sich orientieren. Oder wir haben dort schon verschiedene Sachen, so wie Fanboost, wenn du dort über eine gewisse spezielle Sektion auf der Strecke fährst, bekommst du mehr Dampf, also hast du mehr Leistung zum Überholen.
Wie funktioniert das? Kannst du das erst erklären? Also hast du irgendeinen Knopf, den du drücken und dann fahrst du schneller, oder?
Ja, nein, es ist so. Also wir haben, sagen wir an, jetzt die Kurve 3 gibt es einen Eingang, musst du innen durchfahren, das heisst, du verlierst ein bisschen Zeit in dem Moment, das heisst, wenn einer hinter dir ist, kann er dich überholen. Aber danach musst du einfach über zwei Schlaufen fahren, die am Boden liegen. Und dann hast du nachher mehr Leistung, 50 PS, automatisch. Das musst du aktivieren. Und dann musst du drüber fahren, dann hast du 50 PS mehr für 4 Minuten. Und dann kannst du natürlich probieren, den zu überholen und alle anderen, die noch vorne wollen, überholen.
Also ist wirklich Mario Kart, das ist eigentlich ein Game. Ihr fahrt eigentlich ein Game.
Es ist schon ein bisschen mehr in die Richtung. Und, ja, es ist schon ein bisschen mehr in die Richtung. Ja.
Aber wie ist denn das, also der Fanboost, ist es nicht mal so gewesen, dass die Fans quasi ein Voting hatten, wo sie können sagen, welchen Fahrer dass sie unterstützen
wollen? Das ist auch noch dort.
Das genau. Gibt es schon auch noch. Aber ist das nicht ein bisschen ein Witz? Oder ist das für dich nicht auch, musst du durch das nicht sehr präsent sein in den Medien, damit die Leute dich mehr wahrnehmen oder dich lieber haben, damit sie dir dann den Boost geben?
Darum ist er heute bei uns, Jungs.
Ja. Ja, oder kannst du einfach chinesische Bots kaufen, was auch andere machen.
Oi, oi.
Also was ist denn genau der Unterschied zwischen dem Fanboost und dem sogenannten Attack-Mode?
Attack-Mode hat jeder. Hat wirklich jeder. Und gleich viel lang und so weiter. Ist ein taktisches Tool im Rennen, das du kannst je nachdem nutzen für dich oder nicht. Der Fanboost muss bekommen nur 5 Fahrer, die von den Fans sozusagen gewotet werden. Und ja, dort ist eben auch manchmal eben die Frage, ob wie, inwiefern das wirklich Fans sind, die voten oder wer dort beim Voten ist.
Oder funktioniert das über Twitter, also effektiv chinesische Bots?
Ja, das funktioniert über Twitter und ich glaube, da gibt es ja unterdessen viele technische Lösungen.
Also du hast sicher die chinesischen Bots und natürlich alle unsportlich hören in dem Fall, wo sie
ja ab sofort wird gewotet.
Ja, ich habe noch keine chinesischen Bots. Ich glaube, das spare ich mir, das Geld. Da kann ich lieber etwas anderes machen.
Sonst fragst du mal den Herr Putin. Der hat schließlich auch schon die amerikanische Wahl beeinflusst. Der kann sicher auch dazu führen, mit seinen Bots oder eben mit deinen Bots dann, damit du auch den Fanbus bekommst.
Ja, oder also jetzt auf eure Unterstützung.
Wie entscheidend ist denn so ein Boost? Also macht das effektiv etwas aus am Schluss? Oder sagt man einfach, ja, das ist ein lässiges Ding, das die Fans machen können, damit sie Freude haben, aber eigentlich können wir es ganz gut weglassen?
Ja, es kann schon entscheidend sein. Oder? Nehmen wir an, jetzt, du hast den Fanboost, der andere vorne. Nein, es geht um Führung, letzte Runde, du bist an einem dran, kommst aber nicht ganz vorbei. Und nachher hast du aber mehr Leistung. Und das sind doch signifikant, ich glaube fast 70-80 PS. Da kannst du dich schon überholen, auch wenn der andere innen blockiert, kannst du mal kurz rumfahren.
Reden wir doch mal noch kurz schnell ein bisschen mehr zum Thema unter der Haube. Wir haben noch nicht viel darüber geredet. Du sagst 50 bis 60 PS mehr. Was hat denn so ein Auto überhaupt für eine Leistung?
Also jetzt Formel E, die haben um die 350 PS.
Hast du nicht?
Das hat mein Audi R3 auch, Mann.
Ja, aber dein Audi ist etwa eine Tonne schwer, oder?
Ja, genau. Was heisst das, wie viel G hast du, wenn du Vollgas beschleunigst?
Das ist eine gute Frage. Ist natürlich klar, das ist nicht ganz so zu vergleichen wie zum Beispiel jetzt mit unserem Le Mans Auto, weil da sind wir ja 0 auf 300 in irgendwie 8 Sekunden gewesen. 0 auf 200 in 4 oder 5 Sekunden. Und das ist schon, das sind die ultimativen Maschinen gewesen. Die sind noch schneller als die Formel 1 gewesen, Beschleunigung. Das sind wirklich die schnellsten Autos. Und das ist jetzt schon ein bisschen anders auf der, mit der Formel E. Aber die Schwierigkeit hier ist, weil es eben so enge Stadtkurse nur sind. Da fühlt sich dann 200 an wie 400, oder? Weil es so viel enger ist und nur eine Mauer links und rechts hast. Und von dem her ist es schon so angepasst. Also ich denke, jetzt ein Auto mit 500-600 PS könntest du auf diesen Pisten gar nicht fahren in der Straße, weil es erstens zu gefährlich wird, zweitens nicht fahrbar ist, zu viel Leistung. Und das ist eigentlich von dem her passt das ziemlich gut. Und das Gefühl ist jetzt nicht viel anders, als wenn ich das Le Mans gefahren mit 1200 PS. Vom Visuellen, klar, Beschleunigung auf den Körper, das fühlt sich dann schon anders an.
Bleiben wir gerade mal noch ganz kurz schnell ein bisschen bei Le Mans. Das ist auch ein Thema, das uns brennend interessiert. Wir sind uns nicht wirklich einig geworden, wie das Rennen eigentlich funktioniert. Bitte klär uns da mal auf. Ich meine, es ist ein 24-Stunden-Rennen.
Ja, Le Mans ist natürlich eines von diesen drei grossen Rennen auf dieser Welt. Eins ist Monaco Grand Prix, das andere ist Indy 500, im berühmten Oval. Und dann ist Le Mans. Und es war eines der ersten Rennen, das es gab. Früher ist es darum gegangen, zu zeigen, dass wir Autos bauen können, die haben. In den 20er Jahren. Und dort ist
dann Geschichte Mythos. Stimmt.
Ja, ich sehe, da werden wir weitergebildet. und dementsprechend ist dort der Mythos eigentlich so geboren. Und ja, hat sich immer zu einem grösseren Rennen entwickelt und jetzt zum Beispiel 14, 15, 16, wo wir dort mit Porsche sind im Schnitt so 265'000 Zuschauer gewesen, Samstag auf Sonntag. Also es ist wirklich viel los gewesen und coole Stimmung. Also für jeden Autofan ist das definitiv ein Muss, mal das zu erleben, die Atmosphäre.
Ist das dein absolute Karriere-Highlight bis jetzt oder hat es da noch etwas anderes gegeben?
Ah, ich würde so sagen, dass es ja, viele Highlights, würde ich sagen, aber das gehört sicher zu der ganz obersten, die Top 3 rein, weil Le Mans gewinnen mit Porsche, auf der Pole gestanden, Rundenrekord gehabt. Ja, dank dem habe ich im Porsche Museum meinen Platz und werde immer mit meinen Kindern oder meinem Sohn können da schauen. Dass mein Auto anschauen.
Das ist schön.
Schon schön.
Das heisst, einmal in der Woche gehst du, ist das fix eingeplant. He? Immer im Porsche-Museum schnell vorbei.
Ja, also wenn wir in Stuttgart sind, muss man schon schauen.
Die einen stehen am Morgen vor dem Spiegel und sagen, leck, sehe ich wieder gut aus heute. Die anderen gehen ins Porsche-Museum, ja, um das ein bisschen...
Und schauen dir ein Auto an.
Ja.
Aber Neil, wo ist denn deine Trophäe? Wo hast du die deponiert? Ist die in deinem Schlafzimmer, dass du sie jeden Morgen, wenn du aufstehst, darfst sehen?
Die grosse Trophäe, die ist natürlich im Porsche-Museum. Die ist alles im Museum, ist alles ausgestellt. Und nachher haben wir noch eine Fahrer, bekommen wir noch eine kleinere und die habe ich natürlich bei mir daheim.
Und die ist irgendwo im Schlafzimmer, dass du sie jeden Morgen siehst, wenn du aufstehst?
Nein, im Büro, um mich daran zu erinnern, warum ich doch E-Mails beantworten muss und so Telefon führen, wie mit euch.
Gerade wenn ich sage, du fühlst dich viel, viel zu wohl da an dem Telefon, habe ich gerade gemerkt. Darum müssen wir jetzt mal ein bisschen auf die unsportliche Linie kommen. Einstiegsfrage, wie heissen die Grid Girls, da die Boxenfrauen, die verboten worden sind?
Also Grid Girls, ja.
Grid Girls heissen es, okay, gut. Bist du da Befürworter, dass das verboten worden ist, oder findest du das genauso schade, wie wir das finden?
Das ist falscher Feminismus. Also, das ist schon schade, weil es hat ja nichts mit dem zu tun, ob das jetzt wie man die Frauen bewertet oder nicht. Ich glaube, wir haben alle Respekt vor den Frauen, aber es gibt sehr viele Frauen, die das gerne machen und das für die ein Job ist und die sind ja, die alle, die verstehen die Welt nicht mehr. Also, ich denke...
Ja, wir haben Job nicht bekommen, ja.
Job geklaut worden.
Damien.
Ja, wir leiden sowieso an einer Überregulation, oder?
Ja, vor allem im Straßenverkehr. Wie viele Bussen bekommst du regelmäßig fürs Schnellfahren?
Ja, eigentlich nicht viel, weil ich weiss, wo sie stehen.
Hast du in dem Fall so ein GPS in deinem Auto eingebaut und dann hast du immer schön die Warnung? 500 Meter rechts steht der Blitzer.
Aha, nein, aber ich habe es... Weil vom Rennenfahren her bin ich mir sehr gewöhnt, weißt, die Straße immer abzusuchen. Ich schaue die Straße immer an, ich sehe eigentlich jeden Blitzer.
Du weißt auch, wo das die Ideallinien sind, oder?
Ja, ich weiss auch, wo sie am liebsten stehen und lassen, aber ich sehe fast jeden.
Was ist das Schnellste, wo du je auf der normalen Straße gefahren bist? Nicht in einem Rennen natürlich.
343, genau.
343? Ich hätte nicht mal einen Klapp, der so schnell fahren könnte.
Nein, nicht mal 243.
Das war auf der A1 von Zürich auf Bern gewesen, oder umgekehrt?
Nein, das war nicht in der Schweiz.
Gut,
also gut, ich glaube, wir haben das Niveau jetzt erreicht, dass wir zu Questions auf die Internet weitergehen können. Neil, kennst du die Rubrik von Unsportlich?
Sie haben mal etwas gehört in einem anderen Podcast.
Also gut, ist, alles gut. Sehr schön.
Glückst,
wir super. Werden natürlich andere Fragen stellen, da ist ganz klar, wie das, was du schon gehört hast.
Also.
So ist es. Also, entweder ein Jahr ins Gefängnis oder mit dem Rubik's Cube ins Gefängnis und rauskommen, wenn du ihn gelöst hast.
Ja, schon mit dem Rubik's Cube.
Wie lange bist du im Gefängnis?
Ich denke, ein Jahr sicher nicht.
wär von Vorteil, ja. Gut, also. Danke. Apokalypse tritt ein und du kannst etwas zum Essen als ewigen Vorrat bunkern. Was nimmst
du? Chicken Curry.
So, Chicken Curry?
Aha.
Was für eine Farbgehörung? Gibt es da nicht irgendwie gelb, grün, rot?
Gibt es doch einen indischen Ausdruck für das? Chicken Masala oder so?
Ja, das ist wieder ein bisschen anders. Masala Chicken ist wieder ein bisschen anders. Chicken Curry, brennt doppelt, dann weisst du im nächsten
Okay.
Weisst du auch, was du gegessen hast? Sehr gut.
Gut. Wenn du morgen würdest geblitzt werden beim Fahren, welche Grimasse würdest du am liebsten machen in die wunderschöne Kamera rein?
Ich würde keine Grimasse machen. Ich würde Dinge anlegen. Wie sagt man? So eine Maske, wo wahrscheinlich einer von den Politikern wird sein, der das Zeug ja so befürwortet, damit sie das Budget aufbessern können.
Gut, dann wollen wir natürlich jetzt wissen, welchen Politiker würdest du anhaben? Ist das der Ueli Maurer oder ist das, ich weiß auch nicht, der Johann Schneider-Ammann?
Ja, das sind eher die da probieren, da mit ihrer Initiative da, Null-Toleranz-Dings da, das sind ja Beinige, oder? Aber ich denke, am besten wäre wahrscheinlich irgendeine da. Bern haben wir auch viele, so Ursula Weiss oder so.
Also du hättest in dem Fall eine weibliche Maske noch. Ja, nehmen wir so mit.
Kann ein Mann sein, also das ist jetzt nichts, das kann ein Mann sein, aber irgendeiner von denen, die so extrem regulieren.
Würdest du lieber jemanden enorm attraktiv heiraten und selber dafür sehr hässlich sein? Oder selber sehr attraktiv sein und dafür jemanden richtig hässlich heiraten?
Definitiv umgekehrt, oder? Also, selber hässlich sein und etwas Schönes heiraten.
Warum?
Ja, das ist ja das, was ich jetzt gemacht habe.
Da nehmen wir jetzt nicht Stellung dazu. Gut, du hast ein Penalty auf unseren Schweizer Nazi-Goalie, Jan Sommer. Wenn du den machst, bekommst du 1 Milliarde auf dein Konto überwiesen. Wenn du den verschiessest, dann putzt es dich. Nimmst du den Deal an, ja oder nein?
Ja, also 1 Milliarde, welche Währung?
Schweizer Franken.
Ja, wenn du Pesos gibst, bringt mir das nicht.
Machen wir Schweizer Franken.
Ich glaube, ich würde es nehmen. Ich habe Vertrauen, dass ich das machen kann.
Bist du ein versierter Fußballer?
Nein, aber irgendwie würde ich es schon schaffen, für auch einen Nackt ansäckeln und so.
Massive Selbstüberschätzung, Neil Jani.
Im Jan Sommer kommst du schon noch vorbei, gell? Er ist ja nicht so gut.
Ja, weißt du, ich würde vielleicht auch einen Deal mit ihm machen, sagen, los, wer.
Aha! Du kannst die Hälfte haben, dafür lässt du einfach das Goal rein.
Wie viel Prozent? Dafür gehst du gleich um.
Du musst einfach noch Kisten treffen, das ist wahrscheinlich schon mein Problem.
Weißt du, das habe ich bei den Österreichern gelernt. Du musst immer Deals machen.
Läuft das auch so im Formel E? Macht man dort auch Deals?
Nein. Aber du, manchmal zum Vorteil musst du machen, oder, wenn es geht.
Also, würdest du eine daten, wenn du wüsstest, dass all ihre Ex-Freunde tot sind?
Ja, da hätte ich alle Bedenken, ja.
Black Widow.
Ja, hätte ich Bedenken. Weil es gibt sicher noch andere, die schön sind.
Gibt es genug, gell? Zum Beispiel die du schon hast im Bar, he?
Ja, unter anderem. Aber es gibt auch noch viele andere, die habe ich auch schon gesehen.
Gibt genug. Das war richtiger Feminismus gewesen. Sehr schön. Hättest du lieber eine 50% Chance, 20 Millionen zu gewinnen oder eine 99% Chance, 1 Million zu gewinnen? Schweizer Franken.
Also nochmal, 50%?
20 Millionen?
Ja.
Oder 99% 1 Million?
Da würde ich 99% 1 Million nehmen.
Da geht er auf Nummer sicher, hä? Oder da fast auf Nummer sicher, muss man vielleicht sagen. Ja. Gut, und jetzt noch abschliessend, deine Wohnung brennt oder deine Hütte oder deine Villa, wie auch immer. Und du kannst nur etwas retten, das in diesen vier Wänden ist. Was ist es?
Ja, ist noch jemand drin? Oder ist da niemand mehr drin?
Jetzt wirst du gerade deine Familie los, meinst du was?
Ja, aber darum, dann muss ich schon die zuerst retten. Das kann ich ja nicht sagen.
Die nehmen wir jetzt ausnahmsweise aus.
PlayStation mit dem FIFA.
Ja. Genau, FIFA. Die PlayStation ist nicht drin.
Ja, also wenn Familie und so niemand mehr drin ist, dann würde ich Elven schon mehr so meinen Le Mans-Pokal zum Beispiel holen. Ja, so Sachen. Memorabilien, wo ich denke, die wirklich schön sind zum Behalten.
Das wären die absoluten Schlagziele. Deine Hütte brennt und da sieht man so ein Bild. Tagesanzeiger, Neil Gianni rennt aus dem Haus mit dem Pokal in der Hand.
Genau, weil das den Rest kannst du ersetzen. Aber es gibt Sachen, die kannst du halt nicht ersetzen im Leben.
Inklusive der Familie, meinst du?
Genau, eben, das kannst du auch nicht ersetzen.
Also, du hast das hervorragend gemeistert natürlich. Jetzt haben wir noch zwei, drei andere provokante Fragen. Es gibt ja immer noch die Meinung, dass Rennfahrer keine Sportler sind. Was hältst du von dem?
Ja, das sagen wahrscheinlich meistens solche, die nicht schneller als 30 km/h fahren können, mit dem Auto.
Da gehören wir nicht dazu, natürlich.
Ja, ich denke, ja. Du, weißt, es gibt Leute, die gescheit sind, Leute, die weniger gescheit sind und den Horizont nicht so weit fassen können. Und dementsprechend, denen musst du auch nicht erklären, dass vielleicht 5G doch nicht so schädlich ist, oder? Das gleiche Thema.
Gut, dann gehöre ich jetzt mal in die Kategorien, die in dem Fall nicht so gescheit ist, und frage jetzt da einfach nochmal nach. Ich meine, ihr hockt in ein Gefährt rein, wo eigentlich alles macht. Du musst natürlich fahren und Gas geben und schalten, das ist mir völlig bewusst, und du musst auch den Kurs meistern. Aber
ja.
Was musst du effektiv trainieren? Gehst du Gewicht stemmen? Gehst du gamen, ja, haben wir schon gehört?
Es ist mal das Gleiche wie mit dem Velofahren. Oder? Du kannst Velofahren langsam und dann kannst du ganz lang Velofahren oder Skifahren. Oder du kannst Skifahren und schnell fahren. Und sobald du ans Limit gehst von irgendetwas, ab dann wird es anstrengend. Das Gleiche wie im Autofahren. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Le Mans gehen, also wir hatten G-Kräfte von 5,5G. Zum Beispiel bei meinem Rundenrekord für die Runde hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit bei 12 km von 250 km/h. Und dann habe ich 5G. Und 5G ist fünffache Erdarziehungskraft. Das heisst, am Nacken, Oberkörper habe ich das. Und das musst du drücken können, sprich, am Hals tun wir zum Beispiel trainieren, da tun wir, haben wir so Sessions und da tun wir in einer Stunde, eineinhalb Stunden haben wir da 100 Tonnen, die wir bewegen, nur mit dem Nacken im Training. Und das sind einzeln 40 Kilo, links, rechts, vorne, hinten, nur zum Ziehen. Und nachher im gleichen Moment ist natürlich, wenn Gehkräfte kommen, ist auch der Puls oben. Also wir haben viel mit Puls messen. Und da sind wir im Durchschnittspuls sind wir dann doch schon bei 140, 145. Das heisst, das ist noch Grundausdauer. Aber natürlich kommt dann auch noch ab und zu Emotionen dazu. Und dann bist du natürlich schnell mal am Start bei 175, 180. Und wenn du keine gute Grundausdauer hast, dann packst du das auch nicht. Dann lässt die Koordination nachher. Sprich, du kannst nicht mehr klar strukturiert denken. Das Gleiche für die Arme, wenn die Servolenkung ausfällt. Also ohne Servo kannst du eh nicht mehr fahren, weil es so schwer ist. Bremsen, jeder Bremsdruck, weil wir so viel Aero haben und die Bremse auch so können drücken, jeder Bremsdruck ist 85 bis 90 Kilo im Minimum, zum Teil Peak über 100 Kilo und dann musst du auch das auf dem Bremsbein haben. Also es ist einfach eine gute Grundkonstitution, die man haben mit Peak, Nacken und Rumpf. Aber wir müssen natürlich nicht jetzt wie verreckt Bein trainieren wie ein Skifahrer oder wie ein Velofahrer die Ausdauer und Bein. Wir müssen einfach im Gesamtkonzept relativ gut drauf sein, auch reaktionsmässig, koordinativ. Weil du musst ja relativ viele Sachen machen während dem Fahren. Du musst den Verkehr schauen, überholen, musst
wissen, ja, rechts vor drei beachten.
Dampeln, wenn sie rot schalten, gell,
anhalten. Auf den Ingenieur hören, was er da sagt. Weil mit den Einstellungen gibt es schon viele Sachen heutzutage, mit den Batterien, Hybrid-Sachen. Du kannst dann aber auch während dem Fahren die Bremsbalance verstellen, Eingangs-Mitte-Kurve, das Differential verstellen, Eingangs-Mitte-Kurve. Das heißt, du musst auch eine Kapazität haben, zu spüren, oh, jetzt habe ich Eingangskurve, wenn ich von der Bremse wegkomme, habe ich ein bisschen untersteuern in der langsamen Kurve, in der schnellen Kurve habe ich das nicht. Okay, kann ich auch etwas mit dem Diff machen oder etwas mit der Bremsbalance?
Das jetzt wird es recht kompliziert.
Also ich verstehe eigentlich einfach mal Kurven.
Aber Kurven links, rechts. Sind das so die Knöpfe, die du an deiner Lenkung hast? Weil dort hast du ja, das sieht ja aus wie so ein Cockpit vom Airbus
oder was weiß ich.
Air Force One,
genau. Wir bekommen eine Bedienungsanleitung vom Lenkrad. Die ist jetzt bei Porsche, die ist 41 Seiten gewesen und die haben wir und die haben sie bei uns auch getestet, wie französisch Wörtli. Aus dem Sinn heraus, dass wir das können im Unterbewusstsein lösen, weil du musst die Kapazitäten mental frei haben. Und es ist ja ein Grund, warum wir auf der Autobahn nur dürfen 120 fahren oder 80 bei viel Verkehr, weil viele Leute können schon gar nicht mehr übersehen, was alles passiert, links, rechts, weil sie schon so beschäftigt sind mit Autofahren, oder? Und das gleiche Thema ist eigentlich bei uns, aber wir müssen es eigentlich können bei 320. Und dort kommt dann auch Fitness und so, da kommen sehr viele Sachen zusammen, die man muss auf das Mal zusammenbringen.
Aber dann müsst ihr ja euch eigentlich einen Freipass geben, dass ihr eigentlich schneller fahren dürft, oder? Wir sind ja eigentlich, ihr seid ja Profis im Fahren, in dem Sinn, oder?
Darum fahrt ihr ja von Zürich auf Bern mit 346 Stundenkilometer, ja?
Das hat so einen Kleber auf der Seite.
Das ist nicht zum Glück nicht auf dieser Strecke gewesen, aber nein, andererseits, das Problem ist ja da, also wenn ich einen mit 300 oder 200 überholen würde auf der Strasse, und er mit 80 fährt, der bloßt ja vor der Autobahn und der wird ein Schock und verreist das Auto. Es gibt eben, und
verrührt
Hand. Man merkt ja, also wenn wir ganz ehrlich sind, oder, du musst mit den Deutschen reden. Am meisten regen sie sich auf über die Schweizer, die auf der Autobahn drin sind. Weil die merken, die haben einfach raus, auf links. Weil die überlegen sich gar, die können die Geschwindigkeit auch nicht einschätzen, wie der andere hinten kommt. Und dann bleiben sie dort mit 120 für 3 Kilometer.
Und einer, der dort vorbeibrettert, das ist der Neil Gianni, oder?
Ja, unter anderem, aber auch andere. Aber, und das zeigt einfach, es sind halt viele Leute viel zu schnell überfordert beim Autofahren. Und ja, das Auto wird ja unterdessen als Waffe angeschaut. Darum muss man vielleicht auch überlegen, ob man da vielleicht nicht so ein bisschen schwieriger machen, dass überhaupt gar nicht jeder sollte Auto fahren dürfen.
Ist doch eigentlich komisch, man sagt, Frauen sind viel besser im Multitasking als Männer. Warum sind denn eigentlich fast alle Rennfahrer männlich und es hat viel weniger Frauen, wenn das so eine riesen Multitasking-Sache ist?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt Frauen, die sehr gut sind. Aber die Frage ist einfach irgendwo durch, glaube ich, ab wann wird es physisch, weil dort ist ja auch unterschieden worden zwischen Mann und Frau im Tennis und im Skifahren. Und ab wann nicht? Und ja, das ist noch so klein, ich glaube, von den ungelösten Fragen eigentlich, weil es gibt eigentlich nicht viele Gründe. Aber es gibt sicher auch viel mehr Männer, die den Sport ausüben als Frauen, muss man auch sagen. Und dann entsprechend ja, findet man auch mehr gute Männer, weil es halt auch mehr gibt, die das machen.
Auch eine ungelöste Frage hier im Podcast, wo du jetzt gerade bist, ist noch die sogenannte Sexfrage. Und bevor wir noch einen kleinen Ausblick machen auf die kommende Saison, möchte ich da noch schnell die berüchtigte Sexfrage von unsportlich einstreuen. Also Nils Gianni, wir wollen von dir wissen, wie sieht es bei euch aus Sex vor dem Wettkampf? Geht das? Ist das ein Thema? Beeinträchtigt das eure Leistung? Du hast gesagt, der Nacken ist wichtig. Wie sieht es sonst aus?
Ja, das ist, es gibt so Regeln, die haben sie uns früh beigebracht, erst am Sonntagabend mit den Greek Girls anreden.
Mit den Greek Girls? Schon klar, sind alle hässig, sind die weg.
Ja, das haben sie uns schon beipflichtet.
Und du haltest dich an das? Also, weißt, wir sind auch alle Sportler, es ist uns ein Leben lang eingerichtet worden. Ja, nie bumsen vor einem Match oder am Matchtag.
Um noch wieder, weil ich wüsste das schon, oder sonst hat er eine andere Geschichtsstunde, um das weiter zu schauen. Es kommt ja vom Chinesischen mit den Energiemeridianen, Yin und Yang und so weiter. Und das ist Energie, die weggeht und so weiter. Und man sagt ja, dann bist du aggressiver und für sportliche Leistungen bist du besser drauf und so weiter. Also, da muss jeder ein bisschen in seinen Körper drin spüren, ob das so ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht fühlst du dich danach sehr fit und willst nicht gerade einschlafen. Dann musst du vielleicht mehr darüber reden.
Und wenn wir jetzt mal noch schnell hören, was dein Körper dazu sagt?
Meiner sagt, ich warte bis Sonntag.
Er schläft ja nachher gerade ein, wäre nur ein Scheiß, werden wir auch.
Genau, es wird 24 Stunden Rennen hart.
Gut, machen wir abschliessend noch einen Ausblick. Rennstart, wenn wir das richtig recherchiert haben in der Formel-E-Saison, ist am 22. November in Saudi-Arabien. Spannender erster Austragungsort. Im März ist, glaube ich, das Auto vorgestellt worden von euch. Was muss jetzt noch alles passieren, damit du beim ersten Rennen nachher gerade aufs Podest oder vielleicht sogar auf den ersten Platz fährst?
Ich muss schauen. Also, wir müssen natürlich schauen mit dem Auto. Das ist noch sehr viel für uns vorzubereiten. Ich denke, am ersten Rennen auf den ersten Platz fahren wird. Wenn wir das schaffen, dann wäre das unglaublich. Aber
dann wäre es in dem Fall wegen dem Interview heute.
Das wird eher schwierig. Ich glaube, das wird ein grosser Lehrplatz für uns werden. Aber wir probieren das Beste. Aber wir haben sicher noch einiges an Arbeit vor uns. Und wird spannend und wir probieren ja nicht über den Khashoggi zu molzen, dann ist auch gut.
Du meinst, du haltest dich diesbezüglich ein zurück, he?
Ja, da bleiben wir schweizerisch neutral.
Was ist das grosse Ziel für die Saison 1920?
Ich würde sagen, im ersten Jahr das Ziel ist, sie um konkurrenzfähig zu sein, Podien zu kämpfen. Das ist sicher mal das Ziel. Wenn wir mehr erreichen können, wäre es unglaublich, wäre super. Nehmen wir natürlich an. Wir werden auch da dafür arbeiten, dass wir das erreichen können. Aber konkurrenzfähig zu sein, ist sicher mal das erste Ding. Weil, wenn wir schauen, das Jahr ist Mercedes unter dem Namen HBA, also das ist eine Tochterfirma von ihnen, eigentlich schon eingestiegen und die haben eigentlich nur einen Podestplatz rausgeholt. Also, das zeigt schon, dass es nicht ganz einfach wird sein. Und dementsprechend haben wir Respekt vor der Aufgabe, aber wir freuen uns auf die Aufgabe trotzdem und probieren es gut zu lösen.
Du redest jetzt immer auch von deinem Team. Jetzt noch vielleicht noch kurz, wie viele Leute sind da genau in deinem ganzen Team?
Es ist natürlich jetzt limitiert, oder? Wie viele Leute an der Rennstrecke sein können. Formel E probiert die Kosten einfach im Griff zu halten. Weil jetzt Le Mans zum Teil sind wir, ja, wenn Le Mans schaust, sind wir über 100 Leute gewesen an der Rennstrecke für zwei Autos.
Was zum fucking Teufel?
Und jetzt darum, jetzt die Formel E probiert das ein bisschen einzudämmen, dass das weniger sind. Und da ist es irgendwie auf 25 Leute beschränkt. Aber im ganzen Team, natürlich auch die in der Homebase arbeiten und am Auto entwickeln und so weiter, sind es natürlich schon viel mehr. Aber das ist schwieriger zu quantifizieren, weil das jetzt eben ein bisschen anders ist und es sich noch ergibt. Aber wenn ich es jetzt auf Le Mans wieder beziehe, dort waren wir fast 300 Leute am Schluss, die immer dran gearbeitet haben. Und eben an der Strecke, an den grossen Rennen, sind es über 100 Leute gewesen, und sonst waren es etwa 70, 80 Leute dort gewesen.
Also jetzt drängen sich mir noch zwei Fragen auf. Also wenn ich dich richtig vorne verstanden habe, garantierst du uns den Weltmeistertitel im ersten Jahr Formel E für Porsche? Und
ich weiß nicht, hast du mir zugelassen?
Wir hören selektiv zu.
Ja, wir sind sehr selektiv zu hören. Nein, sage ich natürlich. Und die andere Frage, die mich jetzt wirklich wundernimmt, und ich weiss, wir sind schweizerisch da sehr verklemmt, was das anbelangt, aber was verdient man so als Rennfahrer, wie du einer bist?
Also das erste Mal, ich habe genug, also eigentlich nichts, weil wir müssen ja nur, wir bekommen ja alles. Oder? Das Natel, das ich jetzt habe, habe ich bekommen. Die Rechnung wird übernommen. Ja, und für die ein oder andere Goldbarren reicht es auch.
Also du bekommst eigentlich, du musst nichts zahlen und bekommst dafür noch einen Lohn.
Ja, also es ist effektiv so, dass je erfolgreicher ich bin, desto besser wird es. Das ist wie immer bei allen so geregelt. So muss es auch im Sport sein.
Also würdest du uns wirklich den Weltmeistertitel versprechen, genau, oder?
Der wäre ja schön, wenn der Weltmeistertitel im ersten Jahr rausschaut, dann ja.
Hast auch du auch mal eine Porsche Garage? Wie dein Papi
gehabt? Ja, oder ein Bötchen auf dem See.
Auf dem Zürichsee am besten. Nein, ich würde sagen, mit dem sind wir, glaube ich, zufrieden, können wir uns abfinden. Wenn wir noch nicht genau wissen, wie viel du jetzt effektiv verdienst, aber wir wissen, dass es auf alle Fälle langt zum Überleben.
Es langt, dass mein Sohn nicht an Hunger muss leiden.
Gut, das freut uns.
Das freut uns sehr fest, ja.
Ja, dann ganz herzlichen Dank für das äußerst interessante Interview und mach dich parat, am 22. November geht's los.
Ja, wir sind parat und ich hoffe, dir tut schön voten beim Fanboost.
Yes!
Keine Angst, werden wir machen. Wir kaufen die Boots für dich.
Sehr gut, sehr gut.
Danke fürs Interview, Neil Gianni.
Tschüss, ciao, ciao.
Hab's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Eine nach dem anderen Front hat ihr Holz.
Also alles, was ich gekauft habe für die Party, ist heute noch bei mir im Kühlschrank.
Ausgefröbelt und ausgeschissen.
Es ist eigentlich so gekommen, wie wir das können vermuten. Der Anfang von diesen Motorsportfahrer ist einfach immer im Mario Kart.
Das wäre eigentlich der Grund dafür, wieso dass wir in der Formel 1 fahren, weil das können wir auch.
Definitiv. Das und eigentlich, nur schnell, wenn die Rolle ein bisschen vertauscht wäre, dann hätte er jetzt schon 5 oder 6 Mal den Weltmeistertitel gewonnen.
Und Nicole Scherzinger wäre seine Frau.
Genau, das ist heftig. Dass er eigentlich an der Position von Hamilton hätte können sein. Wirklich krass.
Dass er die alle in Grund und Boden gefahren hat, das finde ich auch wieder krass.
Ich meine, er hat es ja eigentlich durch die Blume gesagt, in der Formel 1 ist scheißegal, wie gut du kannst fahren. Das Auto ist 90%, macht es weg, oder?
So ungefähr.
So haben wir das jetzt wieder interpretiert.
Ja, selektives Verständnis, hat er schon gemerkt. Und auch, dass man sich 1-2 Goldbarren kann kaufen kann, neben dem, dass der Sohn nicht muss hungern muss, habe ich eine sehr geile Antwort gefunden.
Ja, und dass sie natürlich ihre Hirsche nacken trainieren, das habe ich genial gefunden. Man müsste sich wahrscheinlich ein bisschen mehr... Ihr müsst euch wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf achten, wie das der Hals von all diesen Rennfahrern aussieht. Die müssen alle so einen Schwingernacken haben.
So einen Muninacken.
Wir haben ja nicht gesagt, dass der Neil Gianni eigentlich nur 1,72 ist und magere 63 Kilo.
Von diesen 63 Kilo sind 20 Nacken.
Wahrscheinlich, ja.
Nein, ich muss also wirklich sagen, es war wieder mal ein Interview auf dieser Seite, wo man effektiv etwas lernen konnte. Und zwar nicht nur Geschichtsstrumpf vom Neil Gianni selber, sondern
von Ying und Yang oder
ja, wirklich, wir 20er Jahren. Wir haben auch etwas über den Sport gelernt. Und das ist ja eigentlich meistens nicht der Fall, wenn man in unsere Interviews hört, dass man relativ wenig über den Sport selber, sondern viel mehr über Person lernt. Jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel über den Sport selber, aber auch über Person gelernt.
Man muss natürlich auch sagen, er hat natürlich nachher noch ein bisschen weiterwählen und uns das ganze Zeug von seinem Lenkrad noch erklären wollen. Und dort ist ein unsportlich, die hat er natürlich abgehängt. Dort.
Was mich oder für mich noch offen geblieben ist, ist die Frage, was steht eigentlich in seiner Garage?
Das recht viel Porsche, hoffentlich.
Ja, oder einfach allgemein, was seine Garage alles beinhaltet, das hat mich Wunder genommen. Aber ja, du, müssen wir halt nächstes Mal fragen. Wenn er dann in Saudi-Arabien den ersten Titel geholt hat, am 22. November.
Und den Khashoggi nicht erwähnt hat.
Politisch sehr ein engagierter junger Herr, offensichtlich. Jede zweite Frage mit irgendeiner politischen Hostirade beantworten, könnte man schon fast sagen.
Wir wissen auch, wenn irgendjemand geblitzt wird und irgendeine Maske von einer Politikerin anhat, dann ist es definitiv...
Von der Ursula Wyss, wer auch immer das ist.
Ja, ich würde sagen, mit der Ursula Wyss schliessen wir das Interview ab, Rulo.
Liken und kommentieren unsere Seite und Posts auf Facebook, Instagram und YouTube. geht auf unsere Webseite www.unsportlich.ch, schreibt uns ein Mail an unsportliche@gmail.com und natürlich abonniert, bewertet und hört uns auf iTunes, Soundcloud und Spotify.
Yes, Sir. Das war die Episode 122 mit dem Le Mans-Sieger von 2016 mit dem Neil Gianni.
Wir sind unsportlich.
Ciao zusammen.
Sport, Sport, anders, anders, direkt, direkt, unsportlich.